Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 30. März 2022, noch ein Tag und dann ist das erste Vierteljahr 2022 beendet. Und dieses erste Vierteljahr hat, wie auch die vergangenen zwei Jahre, eine Menge Umwälzung, Änderung und Aufregung gebracht für die Menschen. Auch die heutige Berichterstattung wird nicht sanfter werden, sondern man hat das Gefühl, dass sich die Dinge mehr oder weniger fast schon zuspitzen. Andreas, vorher ein entspannter Blick aus dem Fenster. Was sagt unser Chefmeteorologe? Wie sieht es aus?
Ja, ich muss heute wirklich sagen, dass der Chefmeteorologe jämmerlich versagt hat. Ich habe gerade, als du anfängst, darüber zu sprechen, festgestellt, ich habe nicht mal in den Wetterbericht geguckt. Ich muss wirklich eine Beschreibung machen mit der Sicht aus dem Fenster. Es ist wieder kühl geworden. Es liegen immer noch ein paar Schneereste da. Und es hat gestern auch noch mal ein bisschen geschneit, interessanterweise. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs mit dem Auto hier an der Ostküste unterwegs und bin jetzt überrascht darüber, wie kalt es jetzt hier plötzlich wieder geworden ist, hier, als ich hier zurückgekommen bin. Und der See changiert, die Sonne scheint aber trotz alledem heute sehr präsent zu sein, aber wir haben momentan noch viele Wolken, die dazwischen stehen. Aber wir erwarten trotz alledem wie immer einen schönen Tag. Heiter soll er auf jeden Fall sein, gerade in den schwierigen Zeiten.
Ja, und wenn er äußerlich nicht heiter ist, dann sollten wir immer alle versuchen, innerlich stabil zu bleiben, vor allem auch mit dem, was so um uns herum passiert. Denn wir haben ja in den letzten zwei Jahren auch lernen dürfen, dass keine Suppe so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird. Es gibt allerdings Anzeichen, dass da doch eine ziemlich heiße Suppe in Teilen auf die ganze Menschheit zukommt. Große, große Veränderungen. Und bevor wir zu der Diskussion kommen, dass das russische Gas von Europa aus jetzt mit russischen Rubel bezahlt werden soll, und das Hickhack, das Hin und Her, da wollen wir gleich uns drum kümmern. Und in diesem Zusammenhang, Andreas, als erstes mal eine Frage, die jetzt schon thematisch eine ganze Weile durch den Raum geistert. Nämlich, es heißt, durch die ganze Umstellung des Finanzsystems Russlands, Abkoppelung von SWIFT, und die Sanktionen, die ja mehr und mehr vom Westen nach Russland verlegt wurden, während jetzt der russische Präsident zurückhaut und eben auch etliche Sanktionen gegen den Westen verhängt, heißt es, es entsteht ein neues System, eine neue Weltordnung, eine Verschiebung der Macht. Auch darüber werden wir heute noch reden. Und einige Medien wie die deutschen Wirtschaftsnachrichten und so Finanzblogs, die kolportieren seit einiger Zeit, dass der russische Rubel an das Gold gebunden werden soll. Du hast dir das mal angesehen und ich bin sicher, dass jetzt eine ganze Menge Menschen hellhörig werden.
Ja, ich denke mal, gerade weil wir auch viele Zuhörer haben, die sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Und ich bitte diejenigen, die mit diesen Finanzen nicht so viel am Hut haben, jetzt kurz um Verzeihung, weil ich möchte dann ganz kurz auch mal ein paar Hintergründe beleuchten. Also kurz zur aktuellen Lage. Ich versuche es wirklich ganz strukturiert und auch allgemein verständlich zu machen. Der Westen verschärft ja den Finanzkrieg gegen Russland. Das ist, glaube ich, niemandem entgangen. Und die Annahme, die dahinter steht, ist und die man auch verbreitet, dass die russische Wirtschaft sehr schwach wäre und die der westlichen Verbündeten wesentlich stärker. Und dieses einfache Weltbild, das mag zwar ideologisch passen, ist aber sachlich völlig falsch. Ich möchte mal kurz die russische Wirtschaft beschreiben, in einfachen Worten. Die russische Wirtschaft ist relativ gesund und stabil. Gut, sie haben nicht viel Produktion, sondern in erster Linie ihre Rohstoffe, aber rein von den physischen Daten her ist sie stabil. Die Einkommensteuer beträgt dort übrigens pauschal nur 13%. Da können wir im Westen vom träumen. Die Unternehmensregulierung ist gering. Es gibt also nicht diese permanenten, ich nenne es immer den Beamten-Taliban, die permanent in die Unternehmenssteuerung reingreifen. Die Verschuldung des öffentlichen Sektors, und das ist wichtig, ist ein wichtiges Datum, beträgt weniger als 20% des Bruttoinlandsproduktes. Im Vergleich, die Verschuldung des öffentlichen Sektors in der Eurozone in Europa beträgt 100%. Also quasi eine Art Umsatz ist die Größe, das nennt man Bruttoinlandsprodukt, und die Verschuldung ist so hoch wie der Umsatz der gesamten Wirtschaftskraft. Das ist ein unfassbarer Wert. 100% Europa, nicht einmal 20 in Russland. Und das Bankensystem in Russland ist insgesamt erheblich gesünder als das der westlichen Spekulationswelt. Und von dieser strukturellen Situation der russischen Finanzarchitektur rein auf der sachlichen Ebene, da können westliche liberale Politiker wirklich von träumen. Das muss man ganz deutlich sagen. Nun ist es so, der Verlust aller Öl- und Gaseinnahmen ist ungefähr das Einzige, was Russland wirklich massiv schaden könnte. Aber das wurde von den Sanktionen ja ausgenommen, weil Europa ja Öl und Gas braucht. Also Russland könnte übrigens seine gesamten Gas- und Ölexporte zu aktuellen Preisen mehr als halbieren und trotzdem über die Runden kommen, weil die Preise ja so gestiegen sind. Das dürfen wir nie vergessen. Kommen wir zum westlichen Wirtschaftssystem, das dagegen auf eine immer sich mehr vertiefende Krise zusteuert. Also wir sehen es ja im täglichen Leben. Die beschleunigte Währungsabwertung im Euroraum führt zu massiv steigenden Preisen. Die Kaufkraft schwindet. Wenn ihr durch den Supermarkt geht, werdet ihr relativ schnell sehen, wie die Preise also quasi nach oben schießen, ohne dass die Einnahmen sich für die Bürger entsprechend erhöhen. Okay, wo stehen wir jetzt? Es wurden Sanktionen durchgesetzt von der westlichen Welt gegen Russland, zum Beispiel, indem man den SWIFT-Zugang für russische Banken gesperrt hat. Man will also offenbar von der westlichen Welt alles tun, um in Russland das Leben quasi unmöglich zu machen, will aber im Gegenzug weiterhin Öl- und Gaslieferungen erhalten. Das natürlich auch ein gewisser Widerspruch ist. Ich frage mich manchmal so, wieso die Perspektive so eingenommen wird und wie man damit klarkommt. Unklar ist, wie Russland die durch Energieexporte verdienten Dollars und Euros ausgeben kann, wenn Zahlungen für importierte Waren und Dienstleistungen verboten sind. Was heißt das? Wenn Russland also quasi gegen Euro und Dollar Öl und Gas verkauft, dann nehmen sie ja Euro und Dollar ein, aber die westliche Welt sanktioniert ja den Einsatz des Geldes. Mit anderen Worten, wenn das wirklich so ist, dann sind die ausländischen Währungen in russischen Händen natürlich wertlos. Und wenn die wertlos sind, dann sagen die natürlich, was sollen wir mit wertlosem Geld? Also wollen wir Rubel haben. Also wenn sie darauf sich berufen, die westliche Welt, dass sie auf Verträge beharren, die eingehalten werden müssen, ja, dann müssen sie natürlich auch bewerkstelligen, dass die Gelder, die bezahlt werden, auch für Russland nutzbar sind und nicht eingefroren werden. Also das ist so diese Doppelmoral, die da mitschwingt. Außerdem ist eine unglaublich wichtige Frage aus volkswirtschaftlicher Sicht, ob Russland überhaupt auf mehr Dollar und Euro angewiesen ist. Das wird ja ständig in den westlichen Finanzmedien kolportiert, als würde Russland ohne den Dollar und ohne den Euro quasi untergehen. Russland hat nämlich immer noch China im Rücken als einen ganz wichtigen Markt für seine Rohstoffe. Und durch die Verlagerung zusätzlicher Lieferungen nach China würde China übrigens im Gegenzug einfach seine Importe aus dem Rest der Welt reduzieren. Das heißt, das träfe dann eventuell auch USA. Also nochmal, Russland liefert dann mehr Öl und Gas nach China und das bedeutet, dass sie damit weniger Öl und Gas brauchen. Das bestellen sie dann in USA ab. Die bleiben dann auf ihrem Öl hocken. Das hat also unglaubliche Auswirkungen, das Ganze. Ich versuche das mal so durchzuziehen, dass die Zusammenhänge mal in einem Gedankengang mal durchlaufen. Bis man also von Russland allerdings neue Pipelines nach China oder Indien gebaut hat, um die Nachfrage dort zu befriedigen, müsste man diese Durststrecke überwinden. Aber das könnte man, denn Russland verfügt ja über mehr als nur Öl und Gas und könnte durch Exporte anderer Rohstoffe vermutlich wesentlich besser durchhalten als die europäischen Volkswirtschaften auf der Gegenwelt. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten beschreiben hier in einem der spannenden Artikel sehr gut einen Coup Russland durch die Einführung des goldgedeckten Rubels? Und das ist die Frage, die du jetzt gestellt hast. Also die westliche Welt liefert übrigens selbst dafür den Grund, weil sie die russische Finanzwelt ja durch die Sanktionen quasi isoliert hat. Und das heißt, sie müssen ja reagieren aus der Not heraus, die Russen. Und das könnte nun zum Boomerang werden. Also kurz nochmal zur Info. Wir haben ein Geldsystem in der westlichen Welt, wir nennen das Fiat-Geldsystem. Und das steht kurz vor dem Zusammenbruch. Sprich, als man 1971 den Goldstandard abgeschafft hatte, wurde das Geldsystem quasi aufgegeben. Übrigens wurde im selben Jahr 1971, als der Goldstandard abgeschafft wurde, auch das World Economic Forum gegründet. Und die Mitglieder des WEF sind die Nutznießer des heute noch des damals eingeführten Geldsystems. Okay, zurück zur russischen Lage und ich komme dann auch gleich zum Schluss. Deren Zentralbank in Russland will offenbar einen Teil ihres Goldes gegen Rubel eintauschen, um den Währungsbedarf der Wirtschaft dort zu decken, ohne ihre Kaufkraft zu untergraben. Denn wenn der Euro, der Rubel mit Euro, mit, sorry, wenn der Rubel mit Gold unterlegt ist, dann bedeutet das, dass er natürlich auch damit stabil ist und er nicht inflationär wirken kann. Dies würde zu einem de facto Goldstandard führen, der den Vorteil hat, den Rubel zu stabilisieren. Und weitere Sanktionsangriffe von außen würde man damit außerdem abwehren. Also kurzer Rückblick. Seit den Finanzangriffen des Westens zur Destabilisierung des Rubels, das war im Jahre 2014, hatte Russland angefangen, seine Devisenreserven, so nennt man Fremdwährungen, die man in einem eigenen Land hat, das nennt man Devisen, zu diversifizieren, also neu zu gewichten. Man hat also damals angefangen, 2014, als die Angriffe auf den russischen Rubel begannen von US-Seite, die US-Dollar-Reserven stark zu reduzieren, Euro- und Renminbi-Währungen zu erhöhen, also die Europawährung und die chinesische. Und vor allem, man hat angefangen, Gold anzuhäufen. Und diese Goldmenge entspricht mittlerweile rund 23% aller Devisenreserven Russlands. So, nun ist der Goldpreis in Dollar seit 2014 um über 60% gestiegen. Und das beweist, dass die Goldhäufungspolitik der russischen Zentralbank ein richtiger Schachzug war, statt nur Dollar in andere Fremdwährungen zu tauschen. In Euro ist übrigens Gold aufgrund der Schwäche des Euro gegenüber dem Dollar im gleichen Zeitraum sogar um 73% gestiegen. Also Russland wird wahrscheinlich mehr und mehr dazu übergehen, einen Stopp der Goldexporte aus Russland heraus, also zu erwirken und in Zusammenarbeit mit China alle möglichen Goldbestände aufzukaufen. Das ist eine gewaltige Strategie, die dahinter steht. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich weiß, es ist jetzt sehr lang, aber Fazit. Also wir sehen ja jetzt, wie die Finanzsanktionen des Westens nach hinten losgehen und das eigene Währungssystem regelrecht zerstören. Und das analysiert das Portal goldmoney.com. Das ist ein hervorragendes Portal, wo man viele Hintergründe hervorragend auch ableiten und analysieren kann. Und die machen das völlig richtig aus meiner Sicht. Durch das Einfrieren der russischen Auslandsvermögen geraten vor allem immer mehr europäische Banken unter Druck. Denn diese gigantischen Vermögen, die da jetzt liegen in den westlichen Banken, werden eingefroren und stehen damit auch der westlichen Welt für die Finanzzirkulation ja nicht mehr zur Verfügung. Das führt natürlich dann dazu, dass wenn gleichzeitig die Russland die Gas- und Ölbeschränkungen gegenüber der EU fortfährt, dann werden natürlich höhere Energiepreise erwartet und damit die Risiken der europäischen Geschäftsbanken weiter erhöhen. Denn man erwartet jetzt schon aufgrund der unkalkulierbaren Energiepreise in Europa massive Pleitewellen. Die wiederum führen zu gigantischen Forderungsausfällen für die westlichen Banken. Das bedeutet, dass die überschuldeten Banken wieder einmal gerettet werden müssen. Und wer zahlt das Ganze? Natürlich der europäische Bürger, voran der Deutsche. Also das ist so mal in ganz groben Zügen mal die Architektur, das Bild, um zu zeigen, wie aus meiner Sicht unsinnig und eigentlich inkompetent solche Sanktionen gemacht wurden. Oder es stehen Pläne dahinter, die sich also meiner Kenntnis dann entziehen. Also die Russen führen hier ein durch hochintelligentes Spiel.
Andreas, danke für diese Ausführungen. Die machen einiges klarer. Das findet man natürlich an Informationen selten in dieser Kompaktheit in den westlichen Medien. Aber wenn wir jetzt noch mal einordnen wollen, Du hältst es also nicht für undenkbar, dass der russische Rubel ans Gold gebunden werden könnte. Siehst du da einen eventuellen Zeitraum?
Naja, ich meine, die werden das relativ zeitnah machen müssen. Sie arbeiten mit China zusammen. Sie sind gerade dabei, die Infrastruktur eines neuen SWIFT-Systems aufzubauen, ein eigenes zwischen Indien. Die Araber sind für mich aus meiner Sicht daran interessiert, Iran ist interessiert, Russland, China. Ich meine, das ist mehr als die Hälfte der Welt. Und wenn Russland jetzt sagt, sie werden ihre Riesengoldvorkommen, die sie haben, die haben sie nämlich angesammelt, für einen Goldstandard jetzt investieren, dann hätte das ein Riesenproblem für USA. Nun sagen viele, die USA haben ja auch unheimlich viel Gold. Das Problem ist, man sollte vielleicht mal gucken, ob es denn überhaupt da ist. Das ist das Hauptproblem, denn es gibt sogenannte Gold Carry Trades. Das bedeutet, dass Banken sich Gold geliehen haben von der Federal Reserve, die sogenannte Staatengold, was auch von anderen Banken und anderen Zentralbanken dort liegt, und hat es an Banken verliehen, das Gold. Die haben es verkauft und das Geld dann in ihre Spekulationswelt angelegt. Nun bricht aber die Spekulationswelt gerade zusammen und der Goldpreis steigt. Und jetzt müssen ja irgendwann die Banken, die spekuliert haben mit diesem Geld, was sie aus Goldverkäufen bekommen haben, irgendwann das Gold zurückkaufen, weil sie müssen ja das Gold dann der Federal Reserve auch zurückgeben physisch. Und das können sie gerade gar nicht. Und jetzt ist die Problematik so, dass wir auch sehen, wenn wir uns mal ansehen, von der Deutschen Bundesbank eine Bilanz, da steht denn dran früher, wie hoch sind die Goldreserven? 3.600 Tonnen oder so etwas. Und da steht jetzt nicht mehr Goldbestände, sondern da steht jetzt Gold und Goldforderungen. Das heißt, das Gold, was da ist, und die Goldforderungen, das heißt, das, was nicht da ist, was man noch fordert, weil das gerade verkauft wurde an der Bank, an die Bankenwelt und Russland und China das Zeug aufgekauft hat und machen damit einen Goldstandard, ist ein raffiniertes Spiel, was dahinter stehen könnte.
Gut, also du sagst, könnte schon bald soweit sein. Dazu passt vielleicht die aktuelle Meldung, die aus Russland kommt, von ura.news. Und die Überschrift lautet: Medvedev kündigt eine neue Finanzära an. Und Dmitri Medvedev, das ist der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, engster Verbündeter mit Wladimir Putin, und der sagt, die Länder werden sich bald auf eine neue Finanzweltordnung einigen müssen. Wörtlich sagt er, egal wie sehr man es will, wir werden uns auf eine neue Finanzweltordnung einigen müssen. Und dann wird das entscheidende Wort an die Länder gehen, die eine starke und fortschrittliche Wirtschaft, solide öffentliche Finanzen und ein zuverlässiges Währungssystem haben. Das hat er in seinem Telegram-Kanal geschrieben. Die sind ja alle, die Russen, die Bösen sind alle auch bei Telegram. Und weiterhin wies Herr Medvedev darauf hin, dass die antirussischen Sanktionen nicht die von westlichen Politikern geforderten Ergebnisse erzielen würden. Wörtlich schrieb er, die höllischen Sanktionen gegen Russland schlagen wie ein Bumerang auf den Westen zurück. Und es sieht so aus, als würde Europa in eine Rezession geraten, die auf den Rest der Welt übergreifen könnte.
Ja, und was er hier natürlich auch beschreibt, ist auch die unterschiedliche Mentalitätsstruktur der westlichen zur östlichen Welt. Weil diese Sanktionen, die in Russland wirken, tragen die Leute erfahrungsgemäß gut durch, denn die Russen sind eine Art Leidensgesellschaft. Die sind in der Lage, zusammenzurücken und zu sagen, wir werden diese Durststrecke gemeinsam durchstehen. Das haben sie schon sehr oft bewiesen. Die westliche Welt dagegen ist eine Spaßgesellschaft. Und diese Spaßgesellschaft, die kippt wahrscheinlich schon aus den Latschen und bricht zusammen, wenn Netflix abgeschaltet wird. Und das ist eben halt das große Problem der strukturell gestandenen Menschen und der Scheinweltmenschen. Das ist das Hauptproblem und das erkennen die Russen sehr wohl. Ehrlich gesagt, intelligente Westliche erkennen das natürlich auch.
Ja, dazu hat Wladimir Putin Stellung bezogen und er sagt, dass es das Ziel des Westens sei, Russland abzuschaffen, die Kultur zu verbieten, die Wahrheit über die russische Geschichte und die Rolle bei den großen Weltereignissen zu tabuisieren. Wörtlich hat Putin dazu gesagt, ich spreche von der fortschreitenden Diskriminierung von allem, was mit Russland zu tun hat, von diesem Trend, der sich in einer Reihe von westlichen Staaten abzeichnet, mit voller Duldung und manchmal mit Unterstützung der herrschenden Eliten.
Ja. Und genau das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, wie er das sieht. Das Problem ist, dass wenn wir uns jetzt im Westen mit den westlichen Medien dagegen beschäftigen, könnten wir diese Worte gar nicht verstehen, genauso wenig wie unsere Sendung, die wir hier machen, weil wir mittlerweile so voneinander entkoppelt sind, dass wir zwei völlig verschiedene Perspektiven haben. Wir aber als zum Beispiel stabil durch den Wandel-Team hier gewissermaßen beide Seiten ablichten und beide Perspektiven versuchen zu verstehen und damit auch große Schnittmengen versuchen darzustellen, die ineinander geschoben werden, um das Weltbild zu sehen, während in den Mainstream-Medien eben halt nur die eine Sichtweise, nämlich der westlichen Welt, wie sie gesteuert wird vom Finanzsystem, dargestellt wird. Das ist das Hauptproblem.
Das Problem ist auch aus meiner Sicht, dass in den westlichen Medien die Position des Westens völlig verklärt dargestellt wird, während ja in Wirklichkeit massive Probleme sowohl auf die USA als eben auch auf Europa zukommen.
Ja, ja, natürlich. Man stellt auch Russland so ein bisschen als Drittland dar, die da mehr oder weniger so in Sibirien, ich meine 70% Russlands besteht aus Sibirien und man hat so das Gefühl, die laufen da mit irgendwelchen Rentieren nur an irgendwelchen Iglus vorbei. So ist es eben halt nicht. Sie sind durchaus aufgebaut und was interessant ist, sie führen eine liberale Politik. Das heißt also, die Administration der Verwaltung und Behörden, also die Eingriffe in die Geschäftswelt, ist dort weitaus weniger, als es in der westlichen Welt ist. Das heißt, das Unternehmertum, wie Max Weber es beschrieben hat, als Pionier des Fortschritts, der neue Gebiete erobert, annektiert und auch versucht, dann sich zu entwickeln, da sind die Möglichkeiten natürlich ganz anders aufgestellt. Man wird ja quasi gerade als Mittelständler in Europa oder in den USA schon gleich im Keim erwürgt durch Auflagen. Oder denken wir an die vielen kleinen Betriebe, auch in Europa, Handwerksbetriebe, die bekommen dann irgendwelche Auflagen, jeden Monat irgendwelche Berichte zu schreiben an irgendwelche Handelskammern oder Handwerkskammern, was sie gar nicht wollen. Diese Bürokratisierung, die findet dort nicht statt.
Ja, es ist schön, deine Einordnung hier wahrzunehmen und es bleibt letztendlich immer bei jedem selber, wie er mit den Informationen umgeht. Es ist großes Bashing in den westlichen Medien gegen Russland. Die Russen schlagen natürlich auch zurück, sowohl mit Sanktionen als auch mit einem immer heftigeren Wording beziehungsweise auch einem abfälligen Wording gegenüber dem Westen, in das sie offenbar so langsam hineingekommen sind. Und man muss eben jetzt auch genau beobachten, wie entwickelt sich das weiter, wie erhitzt wird das und was könnte passieren. Und in den letzten Tagen, nachdem Russland verkündet hatte, dass die Gaslieferungen aus Russland nach Europa und damit auch nach Deutschland künftig an den russischen Rubel gebunden sein würden, da ist ja die Emotion hochgekocht. Und uns kam sofort der Begriff Empty Gas in den Sinn, Andreas. Das ist ja ein Begriff, der innerhalb der Ministerien und der Boards für Lieferketten benutzt wird und wo Vorsichtsmaßnahmen vorbereitet werden, wenn es zu diesem Empty Gas, also praktisch gar keins mehr, kommen sollte. Und Europa ist nun mal abhängig von russischem Gas. Und jetzt hat man gedacht, dass ab morgen schon mit Rubel bezahlt werden muss. Das ist aber offenbar nicht so, denn dazu hat der Kreml jetzt Stellung bezogen. Und es heißt, die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse. Das hat Kreml-Sprecher Peskow heute verlauten lassen. Und die Anweisung von Präsident Putin, auf Rubelzahlungen umzustellen, sei noch nicht für diesen Donnerstag gültig. Putin will sich morgen mit Vertretern des russischen Gazprom-Riesen und der Zentralbank treffen, um sich über den Stand der Dinge informieren zu lassen. Und das angekündigte Treffen und die Weigerung westlicher Staaten auf Rubel umzustellen, darüber hatten wir am Montag berichtet, dass die EU-Minister sich geeinigt hätten und auch Herr Habeck gesagt hat, das akzeptieren wir nicht. Ja, das hatte natürlich große Befürchtungen in Europa und Deutschland ausgelöst, dass jetzt Russland die Gaslieferungen zeitnah einstellen könnte. Und Peskow hatte gesagt, wenn nicht bezahlt werde, komme kein Gas. Russland sei keine Wohltätigkeitsorganisation. Das heißt, man will jetzt darüber beraten, aber das heißt noch nicht und schon gar nicht, dass es eine Entwarnung ist. Nee. In manchen Medien heißt es, ja, das ist ja vielleicht alles gar nicht so schlimm. Denn es gibt eine aktuelle Meldung, da hat sich der Sprecher der russischen Regierung, Herr Peskow, geäußert und er sagt, es handele sich um einen langwierigen und zeitaufwendigen Prozess bis zur Umstellung auf die Rubelbezahlung. Aber Russland hält an diesen Plänen fest, es ist nur eine Frage der Zeit. Und die neuen Mechanismen für die Bezahlung von russischen Erdgaslieferungen in Rubeln würden nicht gleich am 31. März in Kraft treten, sondern das Ganze brauche seine Zeit. Und wie gesagt, morgen wird man darüber reden. Aber was jetzt vielleicht ein bisschen aufhorchen lassen könnte, ist eben auch, dass die Liste der für Rubel ausgeführten Waren noch erweitert werden könnte. Das ist heute auch aus Russland bekannt gegeben worden. Das hat auch der Pressesprecher des Präsidenten Dmitri Peskow bekannt gegeben, nämlich der Sprecher der Staatsduma, Volodin, hatte eine Liste erweitert und hat gesagt, dazu könnten noch andere Waren gehören, die dann nur noch mit Rubel bezahlt werden könnten, zum Beispiel Getreide, Öl und Holz.
Ja, man erkennt hier ganz deutlich eine ausgeklügelte Strategie. Und was man noch deutlicher erkennt, ist, wie die russische Administration und Politik dramatisch unterschätzt wurde, weil sie doch vielleicht ein bisschen intelligenter sind, als man eigentlich glaubt. Und dieser vermeintliche Rückzieher mit den Rubeln, dass es nicht sofort gilt, das hängt aus meiner Sicht weniger damit zusammen, weil sie Angst haben, dass morgen beispielsweise kein Gas mehr geliefert werden, sie verdienen dann kein Geld mehr, sondern sie könnten es auch gar nicht bewerkstelligen, denn sie müssten ja die Rubelmengen auch erstmal zur Verfügung stellen, den anderen. Das sind ja auch administrative Vorgänge von der russischen Zentralbank. Das heißt, diese ganze Geschichte läuft. Und wenn sie jetzt schon nachschieben, auch Getreide und all diese Dinge, Düngemittel zum Beispiel, alle diese Dinge, die man dringend braucht in der westlichen Welt, um zu überleben. Man darf nicht vergessen, man hängt von vielen dieser Rohstoffe einfach unmittelbar ab. Und wenn man da sogar nochmal nachlegt und sagt, und das in Zukunft auch in Rubel. Nochmal, es muss verstanden werden, dass Russland das gar nicht aus Böshaftigkeit jetzt macht, sondern auch aus der Notsituation heraus, dass wenn sie Dollar bekämen für ihre Waren, sie diese Dollar aufgrund der Sanktionen in der Welt nicht einsetzen könnten. Das ist der Punkt. Das heißt, ein Geld, sie würden sich doch nicht bezahlen lassen mit Geld, was sie nicht nutzen können. Ich würde doch beispielsweise mein Auto auch nicht verkaufen an jemanden, der mir eine Währung gibt, die ich nirgendwo einsetzen kann, weil sie sanktioniert wird von anderen Ländern. Da würde ich sagen, ich möchte eine andere Währung haben, nämlich die, die konvertierbar und nutzbar ist. Das ist die Grundlage des Ganzen.
Ja, und während also darüber laut nachgedacht und berichtet wird, wie es denn nun wird, ab wann mit Rubeln bezahlt werden muss und soll und was man ja nicht tun möchte, das ist ja nun geäußert worden, hat Superminister Robert Habeck schon einmal vorsorglich die Warnstufe für den Gasnotfallplan aktiviert. Was heißt das? Was bedeutet das? Wie reagieren die Unternehmen? Die Bundesregierung, darüber hatten wir am Montag auch schon berichtet, bereitet sich eben jetzt auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Ich meine, die ist schon schlecht. Du hattest neulich mal geschaut, wie viel ist da in den Energiespeichern noch drin?
26%.
Wie lange hält sowas?
Also wenn jetzt beispielsweise nichts mehr nachkommen würde, noch ungefähr 7 bis 14 Tage.
So. Und Habeck hat deswegen also jetzt die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft gesetzt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Andreas, dass also klar wird, es wird nicht in Rubeln bezahlt und es kommt aber jetzt zeitnah die Forderung Russlands, ihr müsst das jetzt tun. Was das dann bedeutet?
Ja, also nochmal 7 bis 14 Tage, nicht, dass die Menschen jetzt zusammenbrechen. um Himmels Willen, sondern unter der Voraussetzung, dass kein neues Gas mehr nachgefüllt wird. Und bei dem gleichzeitigen Verbrauch, wie wir ihn momentan haben, den würde man natürlich massiv verändern im Rahmen von Notfallplänen. Man hat ja gesagt, dass man dann die Großindustrie zu großen Teilen, auch die Schlüsselindustrie schlicht und ergreifend abschaltet. Ich glaube, die Konsequenzen hat sich auch keiner durchdacht. Dann würde es 7 bis 14 Tage dauern, dann wäre das Öl am Ende oder das Gas.
Es hat sich ja gerade eine sogenannte Wirtschaftsweise geäußert und hat gesagt, ja, aber das wird schwierig, aber das würden wir stemmen.
Ja gut, es gibt ja Weise mit AI und mit EI. Ich weiß nicht, wer das war.
Ich kann es gleich raussuchen, wenn es dich brennend interessiert. Also, dieser Notfallplan, wir haben am Montag schon mal drüber gesprochen. Da gibt es 3 Krisenstufen. Das ist die Frühwarnstufe, die ist jetzt ausgerufen worden, dann die Alarmstufe und die Notfallstufe. Und erst in der Notfallstufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. Und mit der Ausrufung der Frühwarnstufe sei ein Krisenteam zusammengetreten, hat Robert Habeck erklärt. Das analysiert und bewertet die Versorgungslage, sodass, wenn nötig, weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergriffen werden können. Und auch darüber, das hast du gerade schon gesagt, das heißt, dass man an die energieintensivsten Unternehmen wie Chemie oder Glasverarbeitung oder Papierverarbeitung als erstes rangeht und sagt, ihr könnt nicht mehr produzieren. Ihr dürft jetzt stundenweise oder tageweise, müsst ihr die Produktion stilllegen. Herr Habeck hat aber noch eine sehr gute Idee und er hat an die Gasverbraucher in Deutschland appelliert, Gas zu sparen, denn jede eingesparte Kilowattstunde Energie helfe jetzt.
Ja, damit wird gearbeitet. Also ich sehe es mal so mit der Frühwarnstufe. Das ist ungefähr so wie mit den Bewertungen der Ratingagentur. Es gibt dann zum Beispiel 3A, das ist dann höchste Bonität. Dann gibt es 2A, das ist eine gute. Dann gibt es 1A, das ist immer noch in Ordnung. Dann gibt es die B-Stufen, da wird es dann eben halt normaler und dann wird es eben halt ein bisschen weniger als normal. Und wenn also einer wirklich schon am Abgrund steht, hat er meistens immer noch 1A, manchmal sogar noch 2A. Also nur damit es so aussieht, als ob das alles noch gesund wäre. Das dient der Beruhigung. Die Frühwarnstufe ist ein hochernstes Signal und nicht irgendwie so nach dem Motto, habt mal Acht, da könnte was passieren, sondern das ist schon weitaus ernster.
Ja, der Spiegel hatte diese Meldung hier heute veröffentlicht und hatte auch noch mal bestätigt, aber darüber hatten wir auch geredet. Ich möchte es nur noch mal ins Bewusstsein rufen, dass die Gruppe der G7-Wirtschaftsmächte, darunter eben Deutschland und die Europäische Union, insgesamt die Zahlungen in Rubel für Gas ablehnen. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauern sollte, das heißt, man hat vielleicht jetzt noch mal ein paar Tage Galgenfrist, wo noch Gas fließt, aber in dem Moment, wo Russland sagt, ab jetzt bitte Rubel oder ab nächste Woche oder nächsten Monat, bedeutet dies, dass Deutschland wie auch die EU praktisch dann kein Gas bekommen, weil man sich weigert. Die Frage, Andreas, wäre ja, ist es denn überhaupt so schwierig oder hätte die EU und hätte denn Deutschland die Chance, in Rubeln zu bezahlen? Auch das solltest du noch mal kurz erklären.
Ja, natürlich hätten sie die Chance, in Rubel zu bezahlen. Aber dann müssten sie sich Rubel besorgen. Und die Rubel besorgt man sich dann bei den russischen Banken. Und die russischen Geschäftsbanken haben natürlich nicht genügend Rubel zur Verfügung. Also müssten dann die westlichen Zentralbanken an die russische Zentralbank herantreten und sagen, wir möchten gerne von euch Rubel kaufen. Und das kann man machen. Damit würde natürlich der Rubel massiv gestützt werden. Wir haben es ja gesehen, dass durch die Politik Russlands der Rubel ja direkt nach den Sanktionen kurzfristig um 50% abgeschmiert ist, dann aber sich wieder schnell erholt hatte und mittlerweile nur noch gegenüber vor diesem Kriegseintritt nur noch 15% im Minus steht. Das heißt also 35% wieder gut gemacht hat. Also das sind ja schon gute Entwicklungen. Und dann müssten natürlich die westliche Welt, wenn sie sich Rubel besorgen, gegen ihre eigenen Sanktionen Sanktionen verstoßen, denn es gibt ja ein Embargo gegen diese russischen Zentralbanken, alleine über SWIFT und so weiter. Also das ist dann ein Gang nach Canossa, aber wenn Sie das Gas wollen, dann müssen Sie auch mit den spielen, die das Gas liefern. Das ist ja auch ganz einfach. Die Russen haben es, die Westler wollen es haben und jetzt muss man sich irgendwie einigen. Und wenn der eine eben halt sagt, ich will da meine Währung für haben, weil eure Währung keinen Wert mehr für mich hat, weil ich kann sie nirgends einsetzen, dann macht er das. Es ist eigentlich ganz transparent zu verstehen, wenn man mal so das in einfachen Worten versucht zu durchdenken.
Ich komme mal gerade auf eine Meldung, die wir gestern als Video auch veröffentlicht hatten. Denn Robert Habeck war ja vor wenigen Tagen in Katar und kam sehr selbstbewusst wieder und sprach von großen Erfolgen und hat einen Gasdeal mit Katar erwähnt. Das war am 20. März, heute ist der 30., also das ist 10 Tage her. Und da hat er wörtlich gesagt, es wurde fest vereinbart, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Und damit könne sich Deutschland aus der Abhängigkeit von russischem Gas lösen. Jetzt ist aber ein CNN-Interview aufgetaucht, also durchaus aus den Mainstream-Medien, in dem der katarische Energieminister interviewt wurde. Saad Sherida Al-Kabi heißt der Mann. Und der lässt durchblicken, dass man in Katar von einem solchen Deal gar nichts weiß. Wörtlich sagt er, wir haben noch kein langfristiges Abkommen mit Deutschland geschlossen. Und laut Al-Kabi handele es sich bei einer Loslösung Europas von russischem Gas um einen Wunschtraum. 30-40% des Gases auf dem Kontinent stammten demnach aus Russland. Und das ist ja auch die Zahl, die öffentlich kursiert, eher 40 als 30. Dieses Gas, sagt er wörtlich, dieses Gas zu ersetzen, ist praktisch nicht möglich. Gegenwärtig habe Katar Verträge über Gaslieferungen mit Europa. Zwar könnte Doha diese Abkommen inhaltlich ändern und Gas möglicherweise zu höheren Preisen an andere Abnehmer verkaufen. Dies werde aber aus Solidarität mit Europa nicht geschehen. Und er sagt, die Frage, ob dieses Treuebekenntnis zu Europa die Beziehungen zum Kreml trüben könnte, hat er verneint und sagte, wir handeln als Unternehmen und die treibende Kraft in unserem Gasgeschäft ist die Wirtschaft, nicht die Politik. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass man solche entscheidenden Fragen eben nicht von der Politik abhängig machen dürfe, sondern lediglich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten beurteilen müsse. Und er forderte, dass die Verhandlungen über Energie eben nicht mit der Politik vermischt werden sollten, denn das sei besser für das menschliche Wachstum und die Entwicklung in der Welt. Mit anderen Worten, man geht eventuell Kooperationen ein. Ich glaube, diese Bekundung gibt es von beiden Seiten. Aber es wird ja auch ein Prozess sein, der über Jahre dauert.
Ja, also man geht ja aus Unmenschlichkeitsgründen, sagt man ja eben von Russland weg und sagt, wir müssen uns jetzt den menschlichen Systemen zuwenden, die uns dann Öl liefern wollen. Und dann kommt man in bestimmte arabische Gebiete rein, wo Menschen gesteinigt werden, wenn sie homosexuell sind und so weiter und so fort, wo ein Mann über seine Frau verfügen kann. Also wirklich, ich sage mal, Werte, die in der westlichen Welt nun wirklich nicht opportun sind. Und genau vor diesen Ministern, ich erinnere mich an das Bild, als er da seinen großen Diener gemacht hatte und vor dem Minister, dem Arabischen da, der Herr Habeck, den meine ich, da mit seinem Kind da auf dem Boden herumrutschte. Das war schon ein interessantes Bild und er bat dann eben um diese Öl und Gase. Und dabei ist die Frage natürlich, die OPEC hat natürlich auch bestimmte Förderquoten und die können das nicht einfach so erhöhen, wie sie wollen. Zumal ja der Markt das Gas gibt, denn der russische Markt ist voll, die sind bereit zu liefern, die Pipelines liegen. Und jetzt sagt dieser katarische Energieminister, und da hat er völlig recht an der Stelle, wir lassen uns nicht vor ein politisches Pferd hängen. Wir sind Unternehmer. Unternehmer kommen von Unternehmen und nicht von Unterlassen. Und das ist das Problem, was wir in der westlichen deutschen Welt haben. Wir haben das Gefühl, dass die Konzernchefs gar keine Unternehmer, sondern Unterlasser geworden sind. Und das auf Kosten der Mitarbeiter, der Infrastruktur und so weiter. Die einzigen, die aufbegehren, sind die Arbeitnehmervertreter und die Gewerkschaften. Das ist das Auffällige bei der Geschichte. Während ich nur noch interpretieren kann, dass die Vorstandsbosse von den großen Konzernen Zahlen mehr oder weniger gekauft sind von wem auch immer und auf irgendeiner Payroll stehen und sich nicht für ihr Unternehmen einsetzen, wofür sie eigentlich sehr hohe Gehälter kassieren. Das ist das Verrückte. Und jetzt steht eben halt Herr Habeck dort irgendwo in Arabien, in Katar und bittet um Öl und dann erklärt er uns irgendeine Geschichte. Nun ist Herr Habeck auch nicht wirklich gerade der Sachverständige, das kann man aus seiner Vita auch relativ schnell ableiten. Und dann erzählt er irgendwas und wenn es dann die Unwahrheit ist und er gelogen hat, und das scheint der Fall zu sein, dann wäre das ja auch nur einer dieser Vorgänge mehr, die ja auch zu seiner Vita gehören.
Also ich möchte vielleicht noch mal den O-Ton von Robert Habeck vorlesen, was er am 20. März, nachdem er zurückkam, gesagt hat. Es wurde fest vereinbart, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Damit könne sich Deutschland aus der Abhängigkeit von russischem Gas lösen.
Ja, und wenn das jetzt widersprochen wird durch den Energieminister, dann müsste jetzt natürlich Herr Habeck die entsprechenden Verträge der Kooperation vorlegen und beweisen, dass er Recht hat und dass der Energieminister von Katar Unrecht hat. Und jetzt müsste man einfach sagen, wie beim Pokern, Hose runter, ich will sehen, und dann muss er die Verträge auf den Tisch legen. So einfach ist das Ganze. Hat er das nicht gemacht, dann hat er ganz einfach gelogen. Das heißt, der Mann, der auch als Volksleugner bekannt ist, weil er sagt, es gibt kein Volk, der lügt dann eben halt auch so. Warum denn auch nicht? Also ganz ehrlich, jetzt, es ist schon einfach kaum zu ertragen, wenn man sich überlegt, in welcher Funktion solche Menschen hochbezahlt vom Steuerzahler da fungieren.
Moralisch gesehen ein Debakel, ein Desaster, denn es geht um die Energieversorgung Deutschlands. Und es wird praktisch den Menschen etwas vorgegaukelt, also eine Sicherheit vorgegaukelt. Ja, wenn das mit dem bösen Ivan nicht klappt, dann machen wir das jetzt mit den Kataris, was eben überhaupt nicht der Realität entspricht.
Na, und man weiß auch, dass es nicht einmal gehen würde. Wie will man denn das Zeug da mal eben hinbekommen? Das sind tausende von Kilometern an Pipelines, die gemacht werden muss. Denn Gas kann man über Pipelines hervorragend transportieren. Bei Schiffen muss es dann erst eben verdichtet werden durch entsprechende Vereisungsprozesse und so weiter. Dann gibt es die ganzen Lagermöglichkeiten gar nicht, die man bräuchte für dieses. Man darf das nicht vergessen, wenn man dieses Gas lagert, ist das ja ein extrem energieaufwendiger Vorgang an sich. Man braucht die Lagerkapazitäten auch in Deutschland, wo in diesem tiefgefrorenen Zustand dieses Gas dann auch bleibt und wird dann erst vergast aus flüssig auf Gas, wenn es dann gebraucht wird. Während ja das Gas, was durch die Pipelines läuft, ja mehr oder weniger in einer ganz anderen Form, in einem viel größeren Volumen durchläuft und gleich auch verbraucht wird und in die normalen Speicher natürlich relativ gut zwischengelagert werden kann.
Du hast halt wieder deine Klapperbrille in der Hand. Ja, der Spiegel nennt hier, beruft sich auf WDR 5, den Radiosender, und zitiert den Vorstandsvorsitzenden des Evonik-Konzerns, Christian Kullmann. Und der warnt vor drastischen Folgen eines möglichen russischen Energielieferstopps für die deutsche Volkswirtschaft. Und er sagt, das beträfe allerdings erst die Notfallstufe des Plans, also die dritte Stufe. Wir sind jetzt bei Stufe 1. Er sagt wörtlich, die Situation ist ernst. Die deutsche Industrie und besonders die chemische Industrie müssten sich im Fall eines russischen Energieembargos auf ein dramatisches Szenario vorbereiten. Dann, und jetzt kommt der Satz, könne die Volkswirtschaft nicht überleben. Was würde das denn bedeuten?
Naja, das wäre dann eben halt das völlige Chaos, die Unregierbarkeit, weil dann natürlich niemand mehr da wäre, der die Infrastruktur finanzieren könnte. Übrigens würde dann auch kein Politiker mehr auch eine Rente bekommen, kein Beamter mehr und so weiter. Das wäre das völlige Chaos, denn die Gelder, die fließen, müssen in irgendeiner Form mit einer Mehrwertschaffung zu Rande gehen, sonst geht es nicht.
Wenn Kullmann also sagt, dann könne die Volkswirtschaft nicht überleben, wird hier von WDR 5 und vom Spiegel zitiert, sagt er nichts anderes als, völliger Systemzusammenbruch.
Systemzusammenbruch, vor allem wäre das ein Staatsbankrott und ein Bankrott des Finanzsystems. Ich muss ganz ehrlich sagen, das bedeutet nicht das Ende der Welt, um das auch ganz deutlich zu sagen. Denn in dem Moment, wenn die Volkswirtschaften zusammenbrechen würden, dann heißt es nicht, dass die Fabriken brennen und die Maschinen plötzlich alle kaputt sind, sondern dass die gesamte Infrastruktur dahinter, Geldsystem, Finanzarchitektur, Geldflüsse, Machtstrukturen und so weiter, Lieferketten, alles das, das würde momentan auseinanderbrechen. Das wäre die tatsächliche Great Reset-Taste, aber auf einer ganz anderen Ebene. Wenn dann aber die Leute feststellen, dass es ganz schön doof ist, wenn man im Winter ganz kalt in einer Bude sitzt und einfach keine Heizung mehr hat, weil keine Rohstoffe mehr da sind, dann könnte sich das Blatt wenden und die Leute sich dann, die Menschen der westlichen Welt, sich den Menschen andienen, die über die Rohstoffe verfügen. Und wenn dann irgendwann durch Berlin Millionen von Leute durchmarschieren und rufen dann Russland, Russland, hilf uns, dann könnte sich das Ganze in eine andere Richtung entwickeln. Und dann könnte auch ein neuer Wiederaufbau entstehen, auf einer ganz anderen Ebene, auch vor allem anders, als sich das World Economic Forum sich das vorgestellt hat, die ja an dem jetzigen Finanzsystem nicht nur beteiligt waren, sondern sogar zu den Gründungsmitgliedern quasi gehörten 1971.
Herr Kuhlmann geht noch weiter. Also ich sage euch noch mal, wer das ist. Das ist der Vorstandsvorsitzende des Evonik-Konzerns. Und er sagt, gerade die chemische Industrie sei sehr energieintensiv. Wenn wir von der Energieversorgung abgeklemmt werden sollten, dann stehen wir hier innerhalb von wenigen Tagen still. In der Folge würden weitere Branchen wie die Bau-, die Auto- und die Verpackungsindustrie nicht mehr produzieren können. Im äußersten Fall, also wenn die dritte Stufe des Notfallszenarios der Bundesregierung eintrete, und damit kann man ja fast rechnen, wenn die Rubelzahlungen eintreten, dann müssten die großen Werke innerhalb von 3 Stunden abgestellt werden. Das würde bedeuten, dass Hunderttausende oder sogar Millionen Beschäftigte innerhalb kürzester Zeit auf Kurzarbeit null gesetzt werden müssten, sagt Kuhlmann. Es gäbe dann zum Beispiel keine Dämmstoffe mehr, keine Autolacke, unter anderem keine Verpackungen mehr für Medikamente.
Ja. Und was hier beschrieben wird, wäre dann die Grundlage der Volkswirtschaft, die einen Staatsbankrott dann durchziehen würde, wenn dieses Ding zusammenbrechen würde. Ist doch ganz logisch. Wenn die Menschen als Kaufkraft wegfallen, die Investitionen nicht mehr stattfinden, die physische Ökonomie ausgesetzt wird, dann fließen keine Steuergelder mehr. Wer will die Kurzarbeiter eigentlich bezahlen? Von welchem Geld? Wie soll das noch gedeckelt sein? Wo soll die Wirtschaftskraft her sein, die überhaupt dem Geld ja einen Wert der Kaufkraft einhaucht? Man braucht Wirtschaft, denn die Wirtschaft repräsentiert sich in dem Geld. Denn Geld sind Anrechtscheine auf Waren und Dienstleistungen. Das ist ein Wertpapier, ein Gutschein. Aber dieser Gutschein ist eben dann nicht mehr gut, sondern das ist ein Schlechtschein dann geworden. Und den will dann keiner mehr haben. Und dann bedeutet das auch, dass das Staatssystem und Staatsgefüge nicht mehr funktioniert. Das wäre die Unregierbarkeit inklusive einem kompletten Staatsbankrott. Das wiederum könnte man natürlich nutzen, nochmal für eine gute und richtige Entwicklung. Und ich glaube, dieses große Rumpeln, was wir dort spüren am Horizont, dieses Gewitter, was dort aufzieht, das wird einmal richtig kräftig durchschlagen, dann kommt der Bankrott und dann beginnt der Neuaufbau. Wir können das ungefähr vergleichen wie mit einem privaten Menschen, der in einer Privatinsolvenz ist. Das heißt, die Menschen, die sowieso nichts haben, haben übrigens auch nichts zu verlieren. Das bedeutet, die Privatinsolvenz ist so, ich sage, okay, ich bin pleite, kann nicht mehr, dann muss ich irgendwie darben über einen gewissen Zeitraum, weil mir mein Gehalt gepfändet wird und. Aber irgendwann bin ich dann raus und kann wieder neu durchstarten. Und dadurch, dass die Welt ja nicht nur aus Alten besteht, sondern aus verschiedenen Generationen, sind die Jungen denn in der Lage, wieder eine neue Perspektive zu bekommen, die sie ja ehrlich gesagt in den letzten 30, 40 Jahren sowieso nicht mehr hatten, weil das Geld ja komplett systemisch durch dieses Geldsystem der Verteilung immer umverteilt wurde in Richtung einer kleinen Gruppe, die wir als Oligarchen in den NGOs finden. Und dann ist natürlich kein Geld mehr da für junge Leute, sich überhaupt noch ein eigenes Leben aufbauen zu können, sich eigene Finanzen, eigene Perspektive, Karriere zu machen. Das geht ja nicht mehr, wenn die gesamte Geldmenge sich bindet auf ein paar wenige Figuren. Das würde damit natürlich auch zusammenbrechen.
Also, Herr Habeck hat die Vorstufe des Notfallversorgungsplans ausgerufen. Das ganze Organisieren, wie dann abgeschaltet, umgeschaltet wird, tut die Bundesnetzagentur. Wer ist der Chef der Bundesnetzagentur? Den soll man sich mal näher ansehen. Wer berät den grünen Superminister Habeck? Genau, ein Grüner. Und zwar einer, der sogar das Grundsatzprogramm der Grünen in der Kommission zur Erarbeitung dieses Grundsatzprogramms, also er war maßgeblich mit daran beteiligt. Der Mann heißt ganz salopp Klaus Müller und ist seit 1990 Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und damit ahnt man eigentlich schon, was auf die Gesellschaft zukommt. Denn das ist derjenige, der mit Habeck in engster Abstimmung über die Maßnahmen entscheiden wird. Und der Mann wird in der Bundesnetzagentur, die ja die oberste deutsche Regulierungsbehörde für die Aufrechterhaltung und Förderung des Wettbewerbs in den Netzmärkten Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn zuständig ist. Das ist die oberste Bundesbehörde mit fast 3000 Mitarbeitern im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie unter der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Andreas, das ist ja praktisch dann die gesamte Grundordnung, Grundversorgungsordnung in Deutschland.
Richtig. Und er gehört natürlich über als Präsident der Bundesnetzagentur mit seinen Organisationen auch zu denjenigen, die sukzessive zum Beispiel die Industrie, beginnend bei der Chemie, wie wir es gerade gehört haben, dann abschalten können, beziehungsweise die Zufuhr drosseln kann der entsprechenden Energien. Und das ist natürlich schon eine Nummer. Und wenn diese Ideologie von einem ideologischen Phantasten durchgeführt wird, der vielleicht sich gar nicht vorstellen kann, wie die physische Ökonomie wichtig ist, damit die Menschen eben halt auch entsprechend leben können und überleben können, obwohl er übrigens studierter Volkswirt ist. Aber die studierten Volkswirte sind eben halt oft auch ideologisch abgerichtet.
Also wenn du sagst ideologischer Phantast, dann meinst du das nicht persönlich, sondern man kann ja so schlecht, wenn man redet, das in Anführung setzen. Ne? Aber das war natürlich so gemeint.
Ja, natürlich. Das würde ich ja nie machen. Menschen bashen, das wollen wir nicht.
Das tun wir auch nicht. Aber insofern stimmt es natürlich, es geht in eine ideologische Richtung. Das ist ja der Klimawandel. Und wir dürfen nicht vergessen, als Robert Habeck sein Amt antrat, hat er einen legendären Satz geäußert, den ich nie mehr vergessen kann. Er hat gesagt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und aus meiner Sicht geht das relativ schnell.
Ja, wir sehen es deutlich. Wir brauchen nur durch den Supermarkt gehen. Wir müssen auch nur sehen, wie die Menschen untereinander sich verhalten. Wir hatten gerade wieder Freunde hier, die aus Europa, aus Deutschland kamen und uns auch gesagt haben, wie das Aggressionspotenzial sich verändert. Das sind auch die Veränderungen des Antlitzes eines Staates, die natürlich dann logisch passiert, wenn die Menschen in Angst kommen, in Verelendungsängste kommen, dann wird es immer kritischer. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier an dieser Stelle zusammenhalten und uns eben nicht spalten lassen. Das ist übrigens eine der wichtigsten Motivationen unserer Sendung hier.
Es hat auch keinen Sinn. Also wir haben ja hier oft schon in den letzten 2 Jahren darüber geredet, wie schwierig es ist, wenn unterschiedliche Meinungen, vor allem innerhalb einer Familie, aufeinandertreffen, dass es so wenig Sinn macht, den anderen unbedingt von seiner eigenen Meinung überzeugen zu wollen. Auch wenn man der Ansicht ist, dass es nur richtig sein kann, das ist ja die andere Seite auch. Und Frieden stellen wir nicht her, indem wir dann aufeinander eindreschen, auch verbal, sondern indem wir uns in Ruhe verhalten, vielleicht, wenn es mal passt, die eine oder andere Frage stellen, die der andere beantworten könnte, sollte, müsste, um dann eventuell bei der Beantwortung der Frage selber allmählich zu spannen, wohin die Reise gehen könnte, wenn es so weitergeht. Aber du hast vollkommen recht, das ist etwas, was sehr behutsam gemacht werden muss.
Oh ja, oh ja. Man muss respektieren, dass Menschen einfach anders sind als man selbst. Und das ist manchmal schwierig, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Wissensvorsprung, während die anderen sich noch in einer alten Welt befinden. Jetzt müssen wir aber auch eines mal sehen. Wie viele Jahre unseres eigenen Lebens waren wir auch einer von denen und diejenigen, die weiter waren als wir, die wir gar nicht wahrgenommen haben, vielleicht sogar als Spinner abgetan haben in der Vergangenheit, die uns eigentlich nur überlegen waren. Das dürfen wir niemals vergessen bei der Situation. Und ich kenne viele, die dann versuchen, gute Freunde, die dann beispielsweise Kinder haben, erwachsene Kinder, und versuchen dann Einfluss zu nehmen und sagen, wie kannst du denn, und du musst doch, und pass mal auf, und ich erkläre dir nochmal, und ich zeige dir hier nochmal, ich schicke dir noch etwas zu. Es gibt Menschen, die dann auch dermaßen gehemmt sind und die wollen das einfach nicht mehr. Die blocken einfach zu. Jeder von euch Zuhörern kennt das. Und man isoliert sich dann natürlich als Mehrwissender extrem immer mehr. Die wollen einfach nicht. Die sagen, lass mich mit deinen Fakten in Ruhe. Ich habe hier meine Meinung gebildet und von der rücke ich nicht ab, will es auch nicht mehr. Das hängt natürlich auch mit der Schwäche der Menschen zusammen, auch mit dem mangelnden Selbstbewusstsein. Das Zugeben, sich geirrt zu haben, das können viele nicht mehr ertragen. Dieses Konformitätsgebaren, was wir haben, dieser Druck, alleine schon diese optische Andienung, alle wollen gleich sein. Wenn ich mir ansehe, die vielen jungen Leute, ich komme ja auch nicht dran vorbei, die sich dann massenweise dann ihren Körper verändern lassen, um irgendeinem Ideal zu entsprechen, dass sie so aussehen, wie es irgendein Photoshop dann eben halt machen kann, dass die da mehr oder weniger als, nicht falsch verstehen, als Zombies auf mich wirken zumindest rumlaufen, nur um Idealen zu entstehen. Das heißt, das Modebewusstsein hat das Selbstbewusstsein völlig ersetzt. Und das ist das Problem. Kaum einer hat noch den Mut, Rückgrat zu zeigen und zu sagen, halt, stopp. Und wenn man sich beispielsweise mit dem Lichte der Wahrheit auseinandersetzt, Abdruschin hat das so wunderbar beschrieben, dann beginnen wir auch den Druck, diesen Drang, zu reduzieren, den wir haben unseren Kindern gegenüber, wenn wir sehen, dass sie in eine falsche Richtung gehen, dass wir wissen, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, dass wir erkennen, was sind unsere Kinder, wie ist das Seelenleben eines Kindes getrennt zu sehen von dem Gefäß, also dem Körper, in dem diese Seele nun gerade inkarniert ist. Das sind ganz wichtige auch Grundlagen aus dem Prinzip des Lebens, dieser Architektur, das zu verstehen. Und ich möchte da wirklich nochmal auch auf die Bücher auch von Christopher Vasey hinweisen, ob das Blutgeheimnis ist oder auch Gesund durchs Chaos. Er hat das wirklich hervorragend beschrieben und man bekommt dann eine Ahnung. Übrigens bei einem leichten Lesen, es ist sehr leicht zu lesen, sehr angenehm zu lesen und es ist so schlüssig, dass man permanent nur nicken kann und kann sagen, Himmel, warum bin ich nicht von selbst darauf gekommen? Und dann bekommt man ein unglaublich großartigeres Weltbild und kann sich dabei besser entwickeln. Also Christopher Vasey ist an der Stelle wirklich zu empfehlen.
Man muss einfach erkennen, dass wir in dieser wirklich schweren und dunklen Phase die Chance haben, die richtige Richtung für uns selber einzuschlagen. Es geht jetzt gar nicht um die materielle Seite allein, sondern es geht darum, dass wir auch unser Inneres, unser Geistiges neu ausrichten lernen auf die wesentlichen Dinge, die im Leben zählen, von denen wir abgekommen sind, was wir versäumt haben, was wir weggelassen haben, was wir ignoriert haben, obwohl immer wieder auch eine innere Stimme angeklopft hat, uns gemahnt und gewarnt hat. Aber in einer solchen Zeit, die so materialistisch beherrscht ist, die auch so erkaltet ist, da ist es schwierig, auf diese Signale zu hören. Und diese Phase, in der wir jetzt sind, die ist dafür nicht nur geeignet, sondern sie ist die einzig große Chance, die wir jetzt ergreifen können, dass wir uns eben um die innere Ausrichtung kümmern. Du hast gerade die entsprechenden Bücher genannt. Wir werden die auch immer wieder einstellen für alle die, die dann doch in irgendeinem Moment erkennen, jetzt merke ich es auch, ich muss was tun. Und diese Prozesse kennen wir alle und man kommt in eine Entwicklung rein und die hört auch nie auf. Und das ist das Gute, denn das ganze Leben ist Entwicklung und Bewegung. Und wenn wir erstarren, wie das jetzt auf dieser Welt geschehen ist, erstarren in Blindheit, in Unbeweglichkeit, in Sturheit, Und eben im Materialistischen alleine, ohne die Wärme, die Bewegung innen, dann stehen wir vor einem solchen Trümmerhaufen, wie es jetzt der Fall ist.
Ja, und Christopher Vasey wendet dieses Werk im Lichte der Wahrheit einfach praktisch an. Und wir finden in seinen praktischen Darstellungen immer wieder die Grundlagen. Auf dieser Grundlage im Lichte der Wahrheit basiert nämlich sein Wissensstand. Und er kann dann relativ einfach die Dinge in die Worte fassen, die viel einfacher sind, als es in dem Lichte der Wahrheit selbst steht. Und deshalb ist es ein wunderbares Einstiegswerk, wenn Menschen eben sagen, oh, ich lese schwierig und ich bin nicht so der große Leser. Aber über diese Christopher Vasey-Möglichkeit hat man eine Chance, diese Begrifflichkeiten so fließend aufzunehmen in seiner einfachen Form, dass man dann es wesentlich einfacher hat, als Grundlage dann das Licht der Wahrheit auch dann besser zu verstehen und auch umzusetzen für sein Leben.
Andreas, ich möchte dich jetzt ansprechen auf eine neue Aktualisierung von zweien deiner Zuträger aus den Ministerien. Also wir bleiben noch beim Thema Gas, denn das wird beherrschend sein für die Zukunft. Denn wir haben gerade gehört, wenn Gas knapp wird, wird Produktion eingestellt von den wichtigsten Zweigen in Deutschland, Industrie und Wirtschaft. Es wird alles heruntergefahren werden und es wird das kommen, was die Mangelwirtschaft heißt. Und du hast zu den Entwicklungen neue Informationen und ich möchte mal vielleicht auch dazu ergänzend sagen, das, was du uns mitteilst jetzt von diesen beiden, das stammt direkt aus den Ministerien, das stammt aus den Planungsboards. Und die Informationen, die wir in den letzten 2 Jahren hier weitergegeben haben, sind, ich sag mal, leider 1:1 eingetroffen bislang. Diejenigen, die hier schon lange im Kanal sind, die wissen das auch. Und solange wir dies hier machen können, werden wir dies auch tun. Und die Leute, die uns die Informationen geben, die tun es deshalb, weil sie sagen, wir müssen unser Gewissen erleichtern. Wir müssen die Menschen wenigstens vorbereiten, was wir über euch versuchen. Ich meine, wir sind verschwindend klein im Vergleich zu dem Sammelsurium von Mainstream-Medien und dem Erreichungsgrad. Aber die wenigen, die hier sind, die sind, denke ich, ganz gut vorbereitet. Und ja, ich bin auch dankbar diesen Menschen, die das hier auf sich nehmen, weil es ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Aber die haben dir jetzt Informationen gegeben, was ins Haus steht, wenn es kein Gas mehr geben sollte aus Russland.
Ja, bei gegebenen besonderen Anlässen gibt es sogenannte Eilbriefings und die finden dann in verschiedenen Ministerien statt. Und da werden die Experten, die für die kritische Infrastruktur zuständig sind, dann informiert. Da ging es als erstes um das, was wir schon gesprochen haben, nämlich wenn die Gaszufuhr aus Russland eingestellt wird, dann reicht das vorhandene Gas in den Speichern bei derzeit knapp 26% Füllstand gerade mal noch 7 bis 14 Tage, wobei viele Variablen, zum Beispiel die gerade laufende Kälteperiode, dabei gar nicht berücksichtigt ist. Auch das muss man noch dazu sagen, kommt erschwerend hinzu. Aber selbst wenn man zum Beispiel die Chemie, Automobil und Zulieferer, Stahl und so weiter, die Industrie also quasi abstellen würde, dann kann man die Versorgung ohne Nachschub aus Russland vielleicht noch 1 bis 2, maximal 3 Monate strecken und dann ist aus, dann haben wir dieses Empty Gas. Und die kleineren Zuflüsse zum Beispiel, die wir aus Norwegen bekommen, nach Europa, nach Deutschland, können das nicht kompensieren. Das LNG, das Flüssiggas, ist Zukunftsmusik, hatten wir auch drüber gesprochen, und eine Blendgranate absolut nicht durchdacht. Es gibt weder die genügenden Schiffe, die das transportieren könnte aus USA, noch gibt es die entsprechenden Lagerkapazitäten, die gebaut werden müssten in Europa, speziell in Deutschland. Okay, meine kurze Prognose aus den Expertenboards, also Stand heute Morgen, heute am 30.03. nach Abstellen. Und nach Ankündigung des Abstellens des Gases durch Russland, weil zum Beispiel nicht in Rubel bezahlt wird, was wir jetzt haben, wird unmittelbar die Gefahrstufe 3 des Notfallplan Gas ausgerufen. Natürlich mit dem orchestrierten Tenor, Putin ist schuld. Das ist das, was wir momentan gerade haben. Zweitens hatten wir auch drüber gesprochen, der grüne Klaus Müller, also der neue Präsident der Bundesnetzagentur, und seine Organisation sind also in der Lage, jederzeit die Industrie, beginnend mit der Chemie, also abzuschalten, die Zufuhr von Rohstoffen. Der unmittelbare Effekt, das wird ungefähr 3 bis 4 Wochen dauern, der ist dann noch nicht zu erkennen, da es dann Kurzarbeit gibt, so wie man das ja kennt bei Lockdown, bei Corona. Aber wenn dann nach 5 bis 8 Wochen realisiert wird, dass die Strukturzerstörungen der Wirtschaft dann nicht mehr reparabel sein werden, dann werden wir es merken. Also spätestens im Sommer wird es für alle spürbar werden. Man erwartet dann allerdings einen, das ist ganz wichtig, darauf sind Sie schon eingeschworen worden in den Gremien, einen wirklich schlimmen Herbst, der jetzt kommen wird in diesem Jahr und Winter. Außer, das sagt man auch intern, dass das Volk so viel Druck macht auf die Politik, dass man auf ein Agreement mit Putin eingeht und sagt, wir müssen jetzt das Gas kaufen, sonst gehen wir hier irgendwie unter. Wenn das sich durchsetzen würde, hätte man eine Chance. So wird es intern in den Gremien hinter den verschlossenen Türen, wir reden hier von den Ministerien, diskutiert. Dazu kommen dann natürlich die ganzen flankierenden Maßnahmen nach der grünen Agenda und die klassischen Appelle, wie die Heizung runterzudrehen. Dann ist natürlich noch im Raum Tempolimit, Fahrverbote, Homeoffice-Pflicht, Homeschooling, Bußgelder natürlich werden angedroht für alles Mögliche. Und dann wird man natürlich weiter, auch das ist besprochen worden heute in diesen Notfallbriefings, das Denunziantentum weiter aufgebaut. Also Menschen anzustacheln, wie bei Corona. Geeignete Charaktere sollen dann gefunden werden, wie bei den Corona-Vorbereitungen, in denen man dann Petzen und also Mitschwimmer heranzieht, die dann die Bürger, die sich an bestimmte Verordnungen nicht halten, zum Beispiel Sonntagsfahrverbot oder so etwas, dass die dann sofort gemeldet werden. Und diese Nero-Block-Warte, die man da baut, oder man nannte sie auch Gutmenschen in den letzten Jahren in der alternativen Szene, die werden sich dann vermutlich auch noch gut fühlen. Und irgendwie erinnert mich das schon an eine Geschichte, die wir auch schon mal hatten. Das sind auf jeden Fall Dinge, die offen besprochen werden in diesen Gremien, in den Ministerien.
Ja, und dabei stoßen wir auf eine Meldung von gestern von der Epoch Times. Und zwar machen die aufmerksam auf ein Portal im Internet. Darüber hatten wir vor längerer Zeit auch schon mal gesprochen. Und zwar heißt dieses Portal nichtimpfgegner.in. Und da sollen Impfunwillige gemeldet werden. Und das gehe eben da auch ganz bequem, heißt es. Und hier in dem Artikel wird der Text veröffentlicht: Anschwärzen, denunzieren, auflauern. Auf der Seite nichtimpfgegner.in wird die Gesellschaft um Mitarbeit gebeten. Die Menschen werden aufgefordert, Impfgegner zu melden. Bei der Meldung sind Name und Adresse der Person wichtig und ob diese gefälschte Impf- oder Genesenendokumente verwendet. Zudem soll durch die meldende Person eine Priorisierung und eine Einordnung in eine Gefahrenstufe erfolgen. Alles von Otto Normalverbraucher. Personen mit der Gefahrenstufe sehr hoch werden dann als gewaltbereite Querdenker oder Reichsbürger eingeordnet. Was ein Reichsbürger mit Corona zu tun hat, weiß ich zwar nicht, aber okay. Während die niedrige Gefahrenstufe gute Menschen auszeichnet, die nur Aufklärung bräuchten, die besorgt sein und Angst vor einer Injektion hätten. Und die Frage ist immer wieder, wer betreibt denn diese Webseite? Und im Impressum wird der Bundesservice Telekommunikation als Verantwortlicher angegeben. Aber es fehlt ein direkter Ansprechpartner, es fehlen Datenschutzerklärungen, es fehlt wie üblicherweise normal die AGB. Und die IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann wirft dieser Webseite vor, eine Tarnfirma für den Verfassungsschutz zu sein. Im Januar 2022 hat sie in ihrem Blog berichtet, das wird hier von Epoch Times alles erwähnt, dass sie durch Zufall auf die Bundesbehörde gestoßen ist und herausgefunden habe, dass es sich um eine Tarnorganisation des Verfassungsschutzes handeln müsse. BST heißt diese Bundesbehörde und die Bundesregierung aber leugne die Existenz der Behörde. Und was ist das BST? Das ist der Bundesservice Telekommunikation und der steht im Verdacht, für das Bundesamt für Verfassungsschutz zu arbeiten. Und der Verfassungsschutz beobachtet Reichsbürger und auch Querdenker. Und nach den vorliegenden Recherchen verwendet der Verfassungsschutz womöglich die auf der Seite des BST gemeldeten Informationen, um die Ermittlungen auszuweiten und zu konkretisieren.
Ja, also mich wundert das alles nicht mehr. Das hatten wir auch schon mal, diese Organisation, irgendwann in einem Podcast diskutiert. Was soll ich dazu sagen? Es wird hier wirklich zum Denunziantentum aufgerufen. Und wenn ich dann hier von Neoblockwarten spreche, dann ist das aus meiner Sicht wirklich nicht überzogen. Es spricht ja wirklich Bände.
Es heißt hier ja weiter, dass Recherchen ergeben haben, dass diese Organisation BST auf der Online-Service-Seite des Bundes als Behörde gelistet wurde. Und die Adresse Heidelberger Straße 6364 in Berlin, eine Telefonnummer und die E-Mail-Poststelle, die sind dort zu finden. Und die Telefonnummer gehört zum Bundesinnenministerium. Die ist auch weiterhin vergeben, sie ist auch anwählbar. Die Mitarbeiter dort allerdings negieren die Existenz des Bundesservice Telekommunikation, also BST. Und die Linken haben eine Anfrage gestartet, Thema Aufgaben und Arbeit des Bundesservice Telekommunikation. Und die Bundesregierung hat am 9. März diesen Jahres zugegeben, wörtlich, auf der Plattform service.bund.de findet sich eine Liste aller Bundesbehörden. Sie führte bis Anfang Januar 2022 unter anderem eine Behörde mit dem Namen Bundesservice Telekommunikation in Berlin auf. Dieser Verweis sei Anfang Januar, also als diese Recherchen hier begonnen hatten, gelöscht worden, hat die Bundesregierung verlauten lassen. Und laut dieser IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann soll es noch vor wenigen Wochen ein Briefkastenschild an dem Gebäude gegeben haben. Und da hat Epoch Times weiter recherchiert und sagen, auch das ist nicht mehr vorhanden. Und die Frage, zu welchem Zweck dieser BST wann gegründet wurde und welche Zuständigkeiten er seit der Gründung hatte, wurde in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Linken nicht beantwortet. Da heißt es wörtlich, Gegenstand der Frage sind solche Informationen, die in besonderem Maße das Staatswohl berühren. Die Verschlusssacheneinstufung der Antwort ist erforderlich, da sie Informationen enthält, die im Zusammenhang mit der Arbeitsweise und Methodik des Bundesamtes für Verfassungsschutz stehen.
Naja gut, man kann das natürlich jetzt schwer einordnen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Verfassungsschutz ja zum Beispiel auch mit V-Leuten arbeitet. Das heißt, er nutzt kriminelle Elemente im normalen Leben, um damit irgendwelche Dinge herauszubekommen. Aus diesem Grunde, denke ich mal, ist da der Bann, in Kontakt zu treten mit kriminellen oder mit extremistischen Elementen, wirklich nicht so ganz ungewöhnlich. Aus welchem Grunde sollten Sie sich jetzt nicht auch in irgendeiner Form behördlich engagieren, um irgendwelche anderen Menschen einzusetzen, die dann solche Diffamierungskampagnen machen, um im Interesse eines Totalitarismus, denn ich kann nur eins erkennen, der Bundesverfassungsschutz hat ja die Aufgabe, die Verfassung zu schützen. Die Verfassung nennt man in Deutschland Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Dass das keine richtige Verfassung ist, ist klar, aber sie wird so genannt. Aber auch dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird aus meiner Sicht vom Verfassungsschutz überhaupt nicht geschützt. Denn dann müssten längst beispielsweise die führenden Politiker der jetzigen Bundesregierung und der davor übrigens auch unter Verfassungsschutz stehen. Stattdessen unter verfassungsschutzrechtlicher Beobachtung. Stattdessen hat man die alternativen Parteien, die eben halt unterwegs sind, die hat man dann in der Opposition überwacht, weil sie nämlich genau diese Dinge angeprangert haben. Und das ist das eigentlich große Desaster, was wir hier haben, dass das Rechtsbewusstsein mittlerweile komplett nach hinten getrieben wurde und mehr oder weniger degradiert wurde, die sogenannte Verfassung zu einem Schrebergarten, zu einer Schrebergartenhausordnung. Das ist wirklich schlimm.
Ich bekomme gerade eine Meldung rein aus Russland. Andreas, wir hatten das vorhin erwähnt, dass es eventuell angedacht wird, dass Russland auch die Getreidelieferungen jetzt in Rubel handeln will. Und genau das wurde wohl gerade beschlossen. Die russische Getreideunion wird sich ihren Sanktionen auf diese Weise anschließen.
Ja, es wundert mich nicht. Hier ist ein ganz klarer Plan strategisch aufgebaut. Und wenn das alles so Schule macht und die Leute eben nicht nur jetzt kalt haben, sondern auch nichts mehr zu essen haben und auch keinen Dünger mehr bekommen und so weiter, weil das dann alles in Rubel abgewickelt werden sollte, es bleibt natürlich abzuwarten, ob es wirklich so funktioniert, dann könnte es sein, dass natürlich ganz schnell der Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, die Federal Reserve Note, dann ganz schnell als Hauptwährung ausgedient hat und dann im Zusammenbruch sich befindet. Dieser Anschlag auf das US-Dollar-System ist aus meiner Sicht übrigens einmalig und das hat es noch niemals gegeben. Und wenn ich jetzt sehe, dass in dieser Kooperation auch China und arabische Staaten eine Rolle spielen, die auch den Petrodollar nicht mehr akzeptieren, sondern sagen, wir machen das jetzt im chinesischen Renminbi, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein Anschlag, der auch hybrid in einer Kriegsführung, genauso wie es der Westen normalerweise andersrum macht, hier zu interpretieren ist. Und das hat natürlich die entsprechenden Auswirkungen, die ich am Anfang dieser Sendung schon ziemlich ausführlich hier dargestellt habe.
Nun ist es ja so, dass wir in den westlichen Medien, wenn wir die Nachrichtenlage uns ansehen, die Mainstream-Medien, dann heißt es, wie du vorhin auch schon erwähnt hattest, ja, der Russland ist geschwächt und die werden das wohl nicht hinbekommen. Alles, was man dann so erfährt, wenn man ein bisschen tiefer schaut und ein bisschen genauer hinsieht und die Zusammenhänge erläutert, es sieht wirklich anders aus, vor allem auch, wenn man sich die Allianzen ansieht, die jetzt offenbar in großer Eile von Seiten Russlands geschmiedet werden. Denn der russische Außenminister Lavrov, der ist ja zurzeit in China und wird weiterreisen nach Indien. Tja, was er da wohl macht. Und erstmals seit Beginn dieses Ukraine-Krieges hat der russische Außenminister Lavrov in der südostchinesischen Provinz Anhui ein persönliches Gespräch mit seinem Amtskollegen aus China, Wang Yi, geführt. Und der hat ihn als, wörtlich, so wird es von der Presse zitiert, alten Freund willkommen geheißen. Beide Seiten konnten gar nicht schnell genug, und das berichtet NTV, konnten gar nicht schnell genug die guten Partnerschaften betonen, die Qualität der Beziehungen und den Wunsch nach einem Ausbau der Kooperation. Anlass für diese Begegnung sind zweitägige Gespräche über die Entwicklung in Afghanistan auf Einladung Chinas. Und da sind auch Vertreter der USA und auch der Nachbarstaaten und der seit August herrschenden Taliban-Regierung aus Afghanistan dabei. Und China hat in diesem Zusammenhang seinem geostrategischen Partner Russland im Ukraine-Konflikt politisch Rückendeckung gegeben. Wir haben ja bislang beobachtet, USA haben China gewarnt und haben gesagt, wenn ihr euch auf die Seite der Russen stellt, dann kriegt ihr aber Ärger mit uns. Und China hat sich immer so ein bisschen durchgeeiert und laviert und war immer ganz vorsichtig. Diese Vorsicht scheint über den Haufen zu sein. Und China äußert sich jetzt ganz klar und sagt, wir wollen unsere Kooperationen ausbauen. Wir sind alte Freunde. Und inzwischen stellt Peking die USA und die NATO als Hauptschuldige dieser Ukraine-Krise, dieses Krieges dar. Und in einer gemeinsamen Erklärung zum Abschluss ihrer Gespräche vereinbarten Lavrov und Wang Yi den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft in einer wörtlich schwierigen internationalen Situation. Zudem wollten sie sich außenpolitisch enger abstimmen und in internationalen Angelegenheiten mit einer gemeinsamen Position auftreten.
Ja. Wenn man das hört, dann wird mir gerade so richtig klar, wie unterschiedlicher die Welten der medialen Darstellung gar nicht mehr sein könnten. Diejenigen, die beispielsweise jetzt den Mainstream ausschließlich konsumieren und jetzt mal aus Zufall in unsere Sendung reinhorchen, die werden wahrscheinlich sagen, sag mal, was haben die eigentlich geraucht und wo kriegt man das Zeug? Andersrum denken wir das mittlerweile natürlich über die Mainstream-Medien. Aus diesem Grunde empfehlen wir auch unseren Zuhörern immer wieder, bitte guckt euch auch die Mainstream-Medien an. Wir bringen sie übrigens ja auch immer wieder mit rein, denn wir wollen eine ausgewogene Berichterstattung haben. Aber diese Welt, die wir hier jetzt gerade beschreiben, aus der anderen Perspektive, auch so ein bisschen als Pendant der klassischen Abrichtung nur aus der einen Richtung, wollen wir auch die Abrichtung der anderen Seite hier mal darstellen, damit die Menschen, die Zuhörer, sich ein eigenes Bild machen können. Deshalb nochmal, wir sagen nicht Mainstream doof, die anderen richtig, sondern wir sagen, hört euch beides an. Vergleicht übrigens auch mal die Qualität der Argumentationen. Und vor allem setzt euch mal hin und durchdenkt mal einen Artikel, den ihr liest in irgendeinem großen Boulevardblatt oder in einem Nachrichtenmagazin, auf Logik. Vergleicht das mal mit den Dingen, die wir dann teilweise alternativ mal bringen, auch mit Logik. Und dann kommt zu eigenen Schlüssen. Und wir wollen hier nichts diktieren, sondern wir wollen hier einfach nur die Vielfalt bieten. Das ist journalistische Sorgfaltspflicht.
Also immerhin ist es ja nicht ganz unwichtig, sich die Zitate solcher Außenminister aus Russland und China genauer anzusehen. Vor allem, wenn Lavrov wörtlich sagt, die internationalen Beziehungen durchleben heute starke Veränderungen. Wir werden uns gemeinsam mit ihnen, also den Chinesen und anderen Gleichgesinnten, auf eine, und jetzt kommt's wörtlich, multipolare, gerechte und demokratische Weltordnung zubewegen. Das meldet die russische Nachrichtenagentur TASS, die hier bei NTV zitiert wird. Und weiter sagt Lavrov, wir haben die besten Beziehungen zu China in der ganzen Geschichte seit ihrem Bestehen. Und zuletzt hatte der Außenminister immer wieder betont, dass Russland ungeachtet der Sanktionen des Westens wegen des Krieges in der Ukraine international nicht isoliert sei. Auch andere wichtige Partner wie die Türkei und Indien tragen die Sanktionen des Westens gegen Russland eben mit. Und Lavrov wird, ich habe es gerade schon erwähnt, im Anschluss an diese Gespräche zu einem zweitägigen Besuch in Neu-Delhi erwartet. Das hat das indische Außenministerium heute mitgeteilt. Und Lavrov hatte vor 2 Wochen bereits angekündigt, Russland werde sich zukünftig stärker gen Osten wenden, da das Land jegliche Illusion über den Westen verloren hätte.
Ja, wir sehen hier das Finale eines Kampfes einer sogenannten regelbasierten Ordnung im Gegenstück zu einer rechtsbasierten Ordnung. USA unter deren Führung, NATO und so weiter, westliche Welt, westliche Wertegemeinschaft, wir kennen die Begriffe, hat man eine regelbasierte Ordnung aufgebaut, sich eine eigene Ordnung gemacht, an die sich gefälligst die gesamte Welt zu halten haben. Das Völkerrecht und alle Dinge spielen keine Rolle, öffentliche Gerichte, Hoheitlichkeit spielt gar keine Rolle. Das wird heute alles privat geregelt über private NGOs und private Gerichtsbarkeiten. Und das Weiße Haus ist mehr oder weniger so eine Art Museum, wo früher mal die Macht drin war. Das ist genau diese regelbasierte Ordnung der Finanzmacht. Auf der anderen Seite haben wir die völkerrechtsbasierte Ordnung, auf die sich jetzt Russland und China zurückziehen. Das soll nicht heißen, dass ich der Meinung bin, dass sie das Völkerrecht einhalten. Mit Sicherheit nicht. Wenn ich sehe, wie die chinesischen Machtstrukturen ablaufen, dann zucke ich auch das manche Mal zusammen. Und wie kommt das eigentlich, dass die Chinesen sich das alles so gefallen lassen? Ich habe mich da gerade mit einem interessanten Mann darüber unterhalten, der auch die Zusammenhänge mit Konfuzius in China zusammengebracht hat und dann eben halt deutlich machte auch, wie das Völkische in der chinesischen Struktur, die haben ja sehr starke Traditionen, die haben ein klares chinesisches Volk, die heiraten untereinander auch relativ stark, es sind relativ wenig außer Einflüsse von außen, aus anderen Ethnien beispielsweise dort drin. Und man hat sie durch Konfuzius in die Richtung gebracht, dass jeder Mensch sich nicht werthaltiger führen darf als die Höhe, die er zum Bruttoinlandsprodukt des Landes beiträgt. Und damit werden die Menschen relativ klein gehalten. Das soll nicht heißen, dass ich das gut heiße, im Gegenteil, aber es verstößt nicht gegen Völkerrecht, sondern aus meiner Sicht gegen Humanität. Das würde ich anders sehen. Aber was hier wir haben, ist eine klare Grundstruktur, regelbasiert gegen oder rechtsbasiert. Und das ist das, was wir jetzt gerade hier erleben. Und die spielen jetzt einfach nicht mehr mit, weil man sich nicht mehr diktieren lassen will von einem großen Player, Hegemonialmacht USA, wie sich alle anderen zu verhalten haben, nach ihren eigenen Regeln statt nach Rechtsprinzipien.
Es gibt eine weitere Meldung, die da nochmal Öl ins Feuer gießt. Die kommt von Wochenblick.at. Und die sagen, dass dieser Russland-Ukraine-Konflikt auch Afrika spaltet und dass eine schweigende Mehrheit auf Seiten Wladimir Putins bzw. Russlands stehe. Afrika wolle sich nicht in Sanktionen hineinziehen lassen. Ich meine, damit kommt ja eine weitere große Macht dazu. Also es sind nicht alle, aber viele afrikanische Länder. Und Russland hatte, und das ist wohl eins der Hauptargumente hier auch, Russland habe im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern keine Kolonien in Afrika gehabt. Und die frühere kommunistische UdSSR werde zudem als Bruder im Kampf gegen den westlichen Kolonialismus und gegen die Apartheid gesehen. Zum Beispiel hat Südafrika ganz offen jetzt die NATO-Osterweiterung gegen Russland kritisiert. Und das war bei der Abstimmung über die UNO-Resolution zur Verurteilung des Vorgehens Russlands. Haben sich ja viele afrikanische Staaten der Stimme enthalten. Aber der Präsident von Südafrika, Ramaphosa, er war der Erste gewesen, der sich gegen den Westen ganz offen gestellt hatte und wörtlich gesagt hatte im Parlament, der Krieg wäre vermeidbar gewesen, hätte die NATO die jahrelangen Warnungen ihrer Führer und Funktionäre beachtet, nämlich dass ihre Osterweiterung zu mehr und nicht zu weniger Instabilität in der Region führen würde. Und trotz der Unterstützung Ramaphosas für Russland hat die gesamte Afrikanische Union Anfang des Monats die Sonderoperation Moskaus in der Ukraine verurteilt, hat einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Aber wie gesagt, wenn man dann im Einzelnen schaut, also auch Uganda hat sich als großer Russland-Verteidiger geoutet, beziehungsweise ist es der Sohn des Präsidenten. Und das ist General Muhoozi Kainerugaba, der ist Chef der Landstreitkräfte und könnte Gerüchten zufolge der Nachfolger seines Vaters werden, des Präsidenten Museveni. Der ist seit 1983 im Amt und der hat Ende Februar getwittert, die Mehrheit der Menschheit, die nicht weiß ist, unterstütze Russlands Haltung in der Ukraine. Putin habe absolut recht, als die UdSSR 1962 nuklear bewaffnete Raketen in Kuba abstellte, sei der Westen bereit gewesen, die Welt deshalb in die Luft zu sprengen. Wenn die NATO jetzt dasselbe tue, erwarten sie, dass Russland es anders mache. Andreas, das sind schon sehr deutliche Worte, die natürlich in den westlichen Medien sehr selten ihren Widerhall finden.
Naja, weil hier wieder ein Problem dem Westen auf die Füße fällt. Ich finde sehr spannend den Hinweis auf die Kolonialisierung, dass Russland in Afrika niemals kolonialisiert hat. Das haben sie übrigens in Südamerika auch nicht. Und jetzt kommt aber aus der westlichen Welt von den Kolonialisierungsstaaten, das ist vor allem Großbritannien, das ist Spanien, das ist Portugal, das ist USA natürlich bis heute noch, auch Deutsche haben kolonialisiert. Und diese Kolonialisierungsstaaten, die sind ja jetzt momentan auf dem Trip genau in die Gegenkolonialisierung. Das heißt also, diese Unterdrückung von Menschen, von anderen Ethnien, von anderen Völkern wird ja heute als das ganz Böse dargestellt, was es ja auch war. Aber das Interessante ist, dass ausgerechnet die Nachfolger der Kolonialisierer oder die größten Kolonialisierer, die es noch gibt, sich ausgerechnet als die größten Gegner darstellen. Und das merkt natürlich auch irgendwann der Dümmste, wenn die Feuerteufel sich jetzt als Feuerlöscher, die Brandstifter als Feuerlöscher auftreten. Das ist genau wie mit dem WEF, die jetzt sagen, wir gehen jetzt gegen das Finanzsystem vor, wovon wir über Jahrzehnte groß partizipiert haben, über Jahrhunderte genau genommen. Und jetzt gehen wir dagegen vor und die Opfer von diesem Finanzsystem, die beschreiben wir jetzt als Täter und sie retten uns jetzt vor denen. Das ist das Verrückte. Und aus diesem Grunde ist natürlich jetzt Russland, Indien, China relativ gut aufgestellt, weil wenn die in Südamerika mit einem ordentlichen Namen, mit einem unverbrannten Namen gegenüber den europäischen Kolonialisierungsstaaten dort auftreten. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Argentinien sich an die Seidenstraße von China mit ranhängt oder Brasilien oder auch brasilianische Präsidenten dann eben nach Russland fliegen und das schon im Rahmen dieser Krise und sich dort solidarisieren. Das heißt, wir sehen hier ein ganz klares Pendel, was zurückschlägt.
Übrigens hat sich der russische Botschafter in Uganda, Semiwolos heißt er, bedankt bei dem Sohn des ugandischen Präsidenten für diese unterstützenden Worte und hat gesagt, Russland werde immer ein treuer Freund und Vertrauenspartner Ugandas sein, denn, das wird hier auch nochmal wiederholt, Russland habe sich nie mit Sklaverei und anderen Verbrechen des Kolonialismus befleckt. Nicht in Afrika, nicht in Asien, nicht in Lateinamerika. Und hier wird dann nochmal klargestellt in diesem Artikel von Wochenblick, dass Afrika Russen und Chinesen auch deshalb offener gegenüber stünden, weil die an die Länder keine unnötigen Forderungen stellten, wenn sie ihnen einen Kredit oder etwas anderes von Bedeutung geben. Das hat Mustafa Mehta gesagt. Er ist leitender Forscher beim Media Review Network in Johannesburg. Das ist eine Denkfabrik dort. Und zudem kauften viele Länder des afrikanischen Kontinents ihre militärische Ausrüstung von Russland und verhielten sich vielleicht auch deswegen neutral. Darüber hinaus haben die meisten Länder in Afrika eine Geschichte als aktive Mitglieder der Bewegung der Blockfreien. NAM heißen die. Und NAM, also diese Bewegung der Blockfreien, wurde 1961 gegründet und besteht aus 120 Entwicklungsländern, die sich verpflichtet haben, ihre strategische Autonomie zu bewahren und kein Teil politischer Machtblöcke zu sein.
Er spricht für sich. Ich kann nichts mehr dazu sagen.
Schlussmeldung heute noch, die kommt aus Deutschland von der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die hat bekannt gegeben, dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant an die Ukraine sei. Sie sagt wörtlich, in Bezug auf die Ukraine ist Deutschland, glaube ich, inzwischen der zweitgrößte Waffenlieferant, ohne das jetzt genauer zu beziffern. Und weiter sagt sie, der Ukraine-Krieg sei ein Krieg, wörtlich, den wir uns nicht vorstellen konnten und vielleicht auch nicht wollten. Zudem wies sie darauf hin, dass Deutschland nun die Planungsziele der NATO schneller als versprochen erreichen werde. Wörtlich sagt sie, wir werden die bereits geplante Heeresdivision 2 Jahre vor der Zeit, also schon 2025, einsatzbereit melden.
Ja, und das bedeutet dann eine Aufstockung des Rüstungshaushaltes in Höhe von 2% des Bruttoinlandsproduktes. Und übrigens haben wir auch mal neulich mal so gesagt, in einem Nebensatz, 2% früher bei den Fürstentümern, da waren das 20-30%, die also vom Staatshaushalt dann für die Rüstung eingesetzt wurden, um die Macht zu erhalten. Das ist es heute auch, denn vom Staatshaushalt sind 2% vom Bruttoinlandsprodukt auch ungefähr 20%. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Also 2% vom Umsatz ist da etwas weniger. Also es klingt einfach nur ziemlich weit unten, aber das sagt erst einmal gar nichts aus. Ja, das ist eben halt genau die Situation. Die Kriegstreiberei läuft weiter auf allen Ebenen und die Menschen leiden darunter und das gilt es abzuschaffen. Und dafür werden wir nie müde, da weiterzumachen, die Menschen dazu aufzuklären.
Wir befinden uns in einer Phase, die es hier auf der Erde noch nie gegeben hat. Man spricht davon, dass es die dunkelste Zeit ist. Und zwar, wie es sie je gegeben hat, und wie es sie auch je wieder geben wird. Das bedeutet, das Versagen der Menschheit wird offenbar. Wir sind jetzt Gast, Zaungast, wir wohnen bei, wir sind aber auch involviert in eine der größten Machtverschiebungen auf dieser Erde. Und es ist jetzt wichtig, in der eigenen Kraft zu bleiben, im Gottvertrauen zu bleiben, hinauszugehen, den berühmten Baum zu umarmen und zu beten, wenn es einem nicht gut geht, um Hilfe bitten, um Licht und um Kraft.
In diesem Sinne wünschen wir euch ein paar schöne 2 Tage, bis wir uns dann wieder hören, dann am Freitag.